Seelenfutter Folge 210 von klebrigem Gift und dem Mut zum Leben. Gedichte von Carola Moosbach und Berthold Auerbach.
Ich will dem schönen Schein nicht trauen. Das klebrige Gift der Gier nach immer noch mehr schnürt mir die Luft ab, macht mich müde und leer.
Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Uns beim Seelenfutter der 210. Folge, diesmal mit klebrigem Gift, dem klebrigen Gift der Gier. Das ist ja, ich hab's die ganze Zeit im Kopf, ihr merkt das, deswegen holper ich so in den Einstieg. Das klebrige Gift der Gier. Mehr dazu gleich von Friedemann, der uns diese Zeilen gelesen hat zum Einstieg. Ihr kennt ihn schon, Friedemann Magor, Pastor aus Husum. Mein Name ist Susanne Gasowski. Ich bin Autorin und lebe in Hamburg und in Nordfriesland. Und wir stellen uns hier seit langer, langer Zeit Gedichte gegenseitig vor, Dichterinnen und Dichter, und stellen Bibelzitate dazu.
Ja, ihr, ist noch ein bisschen schwindlig vom Geburtstag.
Allerdings, man merkt es, ne? Ihr verfolgt diese Sendung auch zum Teil schon länger, vielleicht seid ihr auch neu dabei. Herzlich willkommen bei uns.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja, fein, dass ihr da seid. Und jetzt so am Ende der Passionszeit haben wir zwei große Texte hier für euch mitgebracht.
Ja.
Mai. Und unseren Geburtstag feiern wir nach. Wir haben es ja schon versprochen, kurz nach Ostern. Birgit Mattausch, das wird natürlich nochmal ein Fest. Aber heute wird es auch fein intensiv. Das
auf, könnt ihr schon mal auf jeden sagen. Fall, genau. Du steigst ein mit einer Bekannten, Carola Moosbach, die du schon ein paar Mal mitgebracht hast. Erzähl.
Ja, Carola Moosbach ist hier unter den Seelenfutterleuten wirklich eine gute Bekannte und schon so ein bisschen Inventar, deswegen will ich gar nicht so viel zu ihr sagen. Geboren 1957, lebt in Köln, Juristin, Schriftstellerin, hat einen historischen Roman geschrieben über Johann Sebastian Bachs Töchter und hat vor allen Dingen großartige Gedichte geschrieben, die auch einen Preis bekommen haben, weil sie so als Theopoetin einen Ton trifft, der ist sehr, sehr besonders. Also dieser, du erinnerst dich an das, an die Laudatio von Dorothee Sölle.
Ja.
Das ist schon irgendwie, das adelt natürlich eine Schriftstellerin, finde ich, schon alleine, wenn Frau Sölle sich darüber so freundlich beugt, die ja auch einen theopoetischen Zug in ihrem Werk hat. Also Carola Moosbach, deswegen mir auch in den letzten Begegnungen hier im Seelenfutter wichtig, weil sie aus ihrer eigenen Lebenserfahrung, nämlich der Erfahrung von sexualisierter Gewalt in der Familie, schreibt und ihre Texte eine unglaublich wichtige Stimme sind für die Menschen, die das selbst erfahren haben. Und auch bei uns im Kirchenkontext ist ja ein wichtiges Thema unter den Betroffenen wichtig ist. Sie kann Dinge ausdrücken, bei denen sich Menschen, die das in unterschiedlichen Kontexten erlebt haben, wiederfinden und verstanden und gesehen fühlen. Das macht ihre Arbeit nochmal besonders wertvoll. Und dann hat es ein Segment ihrer Arbeit gegeben und daraus habe ich heute was mitgebracht. Eine intensivste Beschäftigung mit den geistlichen Kantaten von Johann Sebastian Bach. Also Bach ist für Carola Moosbach, hat sie mir mal erzählt, so eine Art Therapeutikum in seelisch und körperlich schwierigen Phasen hat sie das immer wieder gehalten und stabilisiert und das ist toll. Schon als 12-Jährige hat sie Matthäus Passion mitsingen dürfen und das ist so ein roter Faden durch ihr Leben. 5 Jahre lang hat sie dann jede Woche eine Bach-Kantate intensiv gehört und sich mit der Musik, aber auch mit den Texten beschäftigt und dann irgendwann dieses in eine schriftstellerische Form gebracht, nämlich mit Gedichten auf Kantaten geantwortet. Dieses Buch bereitet die Wege aus dem Strube Verlag, aus dem ich hier heute was mitbringe, hat poetische Kommentierungen der geistlichen Kantaten. Das ist doch eine unglaubliche Idee. Hm. Und da habe ich im Advent schon mal einen Text zum Weihnachtsoratorium mitgebracht und hier ein Gedicht zur Passionszeit, zur Bach-Kantate Widerstehe doch der Sünde. Und dieses Gedicht trägt als poetische Kommentierung den Titel Widerstandserklärung. Also zu Widerstehe doch der Sünde von Bach, Widerstandserklärung. Mhm. Ich will dem schönen Schein nicht trauen, das klebrige Gift der Gier nach immer noch mehr schnürt mir die Luft ab, macht mich müde und leer. Im Fernsehen die Siegertypen reich und glatt mit leeren Gesichtern, die Fassade undurchdringlich, wer sieht schon ins taube Herz der auf Null gekühlten, gefangen im Netz der Eitelkeiten, das kann es nicht gewesen sein. Wer ständig oben auf ist, geht unter. Wer immer nur haben will, bleibt leer. Es geht auch anders, das spüre ich. Freiwillig werden, ich traue mich, auf Luft will ich bauen, auf dich. Widerstandserklärung.
Ja, vielen Dank. Was für eine Erklärung, was für eine, was für ein Statement. Ja, ich will dem schönen Schein nicht trauen. Es ist eine, was sie da proklamiert, ist, bei allem nickt man, also nicke ich zumindest, am Anfang. Ich glaube, alle, die dir zugehört haben, wissen, was sie meint. Wieso hast du uns das heute mitgebracht in diese Zeit?
Also ich bin im Moment auch sehr mit Bachscher Musik beschäftigt. Wir führen Dionys Passion auf und es ist wirklich ein Rausch in Musik und in Texte und die Texte, die Bach ja nicht selbst geschrieben hat, die Libretti, haben einen besonderen Ton, der ist auch nicht ganz unkompliziert, der hat auch ein düsteres Menschenbild in sich, der weist eine Menge von der Fehlbarkeit des Menschen und von der Fehlerhaftigkeit und so. Das steckt da alles drin. Und deswegen hat mich dieser Gedanke so fasziniert, eine Kommentierung Bachscher Musik und Bachscher Vertonung von Barocktexten hier mit reinzunehmen. Der Text, ich habe ihn eben, als ich ihn vorgelesen habe, ganz anders gelesen als zum Einstieg, ist mir aufgefallen. Also er hat eben diesen proklamatorischen Sound. Also das ist ein Text, den man auf einer Bühne in ein großes Publikum ruft oder auf einem Marktplatz oder eine Erklärung, die man so abzugeben hat. Und ich finde, er trifft unglaublich genau das Unbehagen unserer Zeit. Sie ist eine unbestechliche Beobachterin, die das Hohle und Leere und das Schaumschlagen hier gnadenlos enttarnt. Und die Kopfzeile, ich will dem schönen Schein nicht trauen, die ist eine sehr, sehr kluge und sehr, sehr tiefe, die mich im Moment in vielen Kontexten beschäftigt. Der schöne Schein in dieser Fernsehglitzerwelt, aber auch der schöne Schein in meine Arbeitswelt, der schöne Schein, in dem sich Menschen gegenseitig immer etwas vormachen, wie toll und wie gelingend und wie rund alles ja. ist, perfekt und so weiter. Also da gut hinzugucken und nicht auf den Leim zu gehen, so etwas gegenzuhalten. Toll, ich finde das großartig und ich habe gedacht, das schicke ich dir mal, weil du kannst damit was anfangen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also wunderbar. Und nicht nur ich, sondern bestimmt, wie eben schon behauptet, die meisten, die uns zuhören wahrscheinlich. Also was mich sehr fasziniert, ist ja, dass unsere schöne Scheinwelt eigentlich mehr und mehr Risse bekommt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja immer offensichtlicher, dass vieles
funktioniert irgendwie nicht, ne?
Genau, dass vieles nicht funktioniert hat oder nicht mehr funktioniert, nichts wirklich tragfähig ist, dass man da auf Sand gebaut hat, auf so vielen Ebenen. Und ich mag besonders an dem Text, es sind ja sozusagen drei Abschnitte, drei Strophen, wenn man will, und ganz ganz besonders hänge ich an der dritten. Wie kann es auch anders sein? Und findet vor allen Dingen die Zeilen so wunderbar. Wer ständig oben auf ist, geht unter. Wer immer nur haben will, bleibt leer. Und das ist sehr, sehr schön. Es gab eine Phase, glaube ich, die ist noch gar nicht lange her. Das mag diese Zeit auch vor Corona gewesen sein. Wo eigentlich alle um einen herum immer nur oben auf waren, ja, wo es immer nur besser wurde, immer höher, schneller, weiter. Und wie oberflächlich das war, wird einem jetzt eigentlich erst klar. Also wie dünn das Eis war, auf dem so viele gewandelt sind. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr klug in der letzten Strophe von ihr formuliert. Und dann eben so schön, es geht auch anders, das spüre ich. Ja, es muss anders gehen, spüren wir, würde ich jetzt sogar noch rufen, hinterher rufen. Es muss anders gehen, weil im Moment geht's gar nicht mehr so.
Also das ist wirklich ein Einspruch, den sie da aufruft gegen so eine Fassaden Existenz. Und das legt sie sehr genau aus, also das, was sie dort kritisiert. Also man könnte sagen, die erste Strophe gibt den Auftakt und den eigenen Standpunkt bekannt. Und die zweite Strophe im Fernsehen, die Siegertypen, die auf Null gekühlten, gefangen im Netz Eitelkeiten, ist so eine Analyse der Hohlheit, und am Schluss, ja, gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, du hast es schon aufgerufen, diese paradoxen Lebensweisheiten.
Ja.
Wer haben will, bleibt leer, wer oben auf, was geht unter, also ja. Diese, da wird es dann doch sehr weisend, so. Mhm. Da kriegen wir wirklich Lebensanweisung gesagt. Mhm. Der Einstieg, das klebrige Gift der Gier nach immer mehr, das ist eigentlich der Grund dieses Übels. Der wird da sofort oben benannt. Eine Gier, die nicht stillbar ist.
Genau, ganz genau. Und ich finde, wie gesagt, in der Rückschau wird es eben noch deutlicher, wie sehr wir diesem klebrigen Gift auf den Leim gegangen sind, und sehr schön schnürt, wie die Luft ab, macht mich müde und leer. Ja, es ist die sie klingt so ein bisschen an, die Suche nach dem, was wirklich nährt, was wirklich, was wach und zufrieden und voll macht, und das kann nicht das sein, was uns sozusagen nach außen ausmacht, die Fassade, die uns allen nur weismachen will, wie erfolgreich wir waren oder sind oder noch sein werden.
Und das sind diese Masken im öffentlichen Leben, also im Fernsehen die Siegertypen. Ich weiß nicht, ob dich das auch ein bisschen nervt. Du hast ja einige Jahre im Fernsehen
verbracht,
gearbeitet und sehr erfolgreich dort dich getummelt, ob das dir auch wie so ein Angriff erscheint. Wir sprechen sowas ja vorher nicht ab, Susanne. Ich frage jetzt einfach
nein,
mal.
Nein, ja, ganz genau. Ich weiß,
oder ist das, trifft es irgendwie ein Gefühl? Du hast dann ja auch dich davon gemacht. Das wird ja auch einen Grund gehabt haben, dass...
Genau. Naja, ich habe, also das ist eine interessante Frage. Also erstmal ist meine Sozialisierung als Journalistin ja nicht im Fernsehen erfolgt, sondern in der Zeitung. Das heißt, ich bin sozusagen aus dem Schreiben herausgekommen und herausgetreten. Dann in diese Welt, allerdings in die Nachrichtenwelt, also nicht in die Unterhaltungsbranche, sondern in die Nachrichtenwelt eingetaucht. Und in der Tat da dann also wen es interessiert, erzähle ich es hier, sehr bewusst mich dann gegen die Kamera entschieden. Also ich habe eine Zeit als Reporterin vor der Kamera gearbeitet und da ist mir sehr schnell klar geworden, dass Form immer in den Inhalt schlägt. Also das Bild ist immer zu stark. Der erste Eindruck, der visuelle Eindruck, erschlägt wirklich den Text. Und wenn man vom Text kam, wie ich, dann hat mich immer gestört. Also und insofern bin ich ganz schnell hinter die Kamera als Redakteurin, erst als Autorin und dann als Redakteurin gewischt.
Das hat ja wirklich eine Entsprechung zu der zweiten Stufe.
Das hat in der Tat.
Also die Fassade, genau. Undurchdringlich.
Ja.
Dass das Bild, der erste Eindruck, also auch dieser erste Glanz, sticht und darauf geht viel Kraft und nicht auf die Tiefe im Wort.
Ganz
also jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber
ein bisschen übertrieben, genau. Und ich bin ja dann irgendwann wirklich auch raus und habe dann das Schreiben wieder zurückerobert sozusagen in den Büchern, die ich geschrieben habe. Und das ist es ist ein bisschen billig, ja. Ich will mich damit jetzt auch gar nicht gegen diese Branche wenden. Das trifft's ja auch nicht ganz. Es gibt ja ganz wunderbares Kino. Es gibt ganz wunderbare Art und Weise, auch mit diesem visuellen umzugehen. Aber es muss halt bewusst geschehen. Und wenn es einzig und allein nur dazu dient, etwas vorzugaukeln und eine bestimmte voyeuristische Lust zu befriedigen, ja, dann also spätestens dann hört's ganz auf. Und das fängt sie schon gut ein, finde ich. Also das, das macht sie schon ganz gut klar. Also ansonsten sind ja, also um jetzt mal im Fernsehen nochmal ganz kurz die Stange zu halten. Also Bilder können ja auch ganz andere Dinge zeigen. Eben nicht nur
genau.
So der Typen,
aber es ist, glaube ich,
aber die Gefahr ist eben da, ja.
Es ist hier weniger eine Medienkritik, als eine Enttarnung dessen, was da eben sich zeigen will. Und das sind
ja, und was man auch sehen will. Also das ist ja beides.
Die, das,
ne?
Was, genau, und was sich durch Klicks dann auch durchsetzt.
Genau.
Im Showbiz, aber auch in der Welt der Politikerin, in der
Natürlich. Nicht
so viel Nachdenklichkeit oder auch mal zugegebene Ratlosigkeit, sondern eben viel Selbstgewissheit und Siegertypenmentalität irgendwie Sport und überall. Also das ist sozusagen das öffentliche Auftreten und dem reißt sie eine Maske runter.
Genau, und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen, es ist ja auch wirklich riskant, die Fassade fallen zu lassen, ja. Es ist ja riskant, sich zu zeigen. Es wird auch immer riskanter, weil ja sozusagen manche Dinge ja auch immer sichtbarer werden und dadurch kommentiert werden in einer Art und Weise von einer Öffentlichkeit, die man nicht unbedingt gesucht hat. Aber die Fassade fallen zu lassen oder sich hinter die Fassade schauen zu lassen, ist riskant. Und das einzugehen.
Ja gut, aber das andere auch.
Ja,
also,
natürlich, ja sicher.
Da kommst du eben nicht raus. Hier aber der Finger zeigt. Ja.
Aber sie sagt es ja auch. Also sie sagt es ja hinten und das ist das, finde ich, also um jetzt mal den Bogen zu schlagen, das Riskante, und das finde ich so wunderbar bei ihr dann zum Schluss in den letzten drei Versen. Es geht auch anders, das spüre ich. Freiwillig werden. Ich traue mich. Ich riskiere was. Ich traue mich. Auf Luft will ich bauen. Und wie wunderschön auf dich. Wie wunderschön, es dann zum Schluss doch irgendwo hinzuwenden.
So ist es. Genau. Also dieser Schluss braucht jetzt noch ein bisschen Raumzeit und Liebe, weil das ist wunderbar. Wir haben vorher diese paradoxen Wendung, wer ständig oben auf, es geht unter. Also da passt dieses aber nochmal in einer ganz anderen Intensität. Auf Luft will ich bauen. Ich brauche eigentlich, um auf etwas zu bauen, einen festen Grund und biblisch gesprochen den Felsen und nicht auf Sand bauen und so weiter. Und sie will auf Luft bauen. Das ist ja noch viel paradoxer, viel fragiler. Aber das meint Vertrauen, dass ich nicht erwarte, bis alles fest und trittsicher ist, sondern ins Risiko gehe. Auf Luft will ich bauen, auf dich. Dieses Du, da ist alles drin, ein menschliches Du, ein göttliches Du. Ja. Aber darin zeigt sich in diesem Mut zum Vertrauen der Weg in die Freiheit. Frei will ich werden, ich traue mich. Und das ist eine so wunderbare Lösung dieser wirklich verknoteten Situation, über die wir jetzt ja auch im Moment gesprochen haben. Das ist toll.
Absolut. Wunderbar.
Sagst du mal das Bibelwort, das dazu
steht? Sehr, sehr gerne. Also natürlich inspiriert von den letzten drei Versen habe ich zum Galaterbrief gegriffen. Und dort im fünften Kapitel Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Seid mutig, traut euch. Denn er hat uns befreit, er hat uns zur Freiheit sozusagen entlassen. Ja.
Super.
Ja.
Und das dieses Fassaden-Ding aus Gier nach immer mehr ist eine Knechtschaft.
Ja, genau.
Ja, genau. Super. Sehr schön. Ja, das mag ich. Ich lese uns nochmal Carola Mosbach. Widerstandserklärung. Ich will dem schönen Schein nicht trauen. Das klebrige Gift der Gier nach immer noch mehr schnürt mir die Luft ab, macht mich müde und leer. Im Fernsehen die Siegertypen, reich und glatt mit leeren Gesichtern. Die Fassade undurchdringlich, wer sieht schon ins taube Herz der auf Null gekühlten, gefangen im Netz der Eitelkeiten, das kann es nicht gewesen sein. Wer ständig oben auf ist, geht unter. Wer immer nur haben will, bleibt leer. Es geht auch anders, das spüre ich. Frei will ich werden, ich traue mich, auf Luft will ich bauen, auf dich. Carola Mosbach.
Wunderbar. Ja, vielen Dank. Danke dafür.
Ja, sehr gern.
Ja.
So schön.
Finde ich auch.
Du hast dazu ein Gedicht gestellt von Berthold Auerbach und ich muss gestehen, der Name, also ich habe schon irgendwas von Auerbachs gehört, aber nicht von Berthold.
Ja, ja.
Hat mich so ein bisschen ratlos gemacht, auch wenn da so ein kleiner Endreim ist von Mosbach und Auerbach. Ist keine Spur, glaube ich, oder?
Nein, ist keine Spur. Überhaupt nicht. Nein, der Berthold Auerbach ist eine Premiere bei uns, in der Tat. Ein Liberaler durch und durch. Ich erzähle gleich ein bisschen was von ihm und ich habe ihn und vor allen Dingen seinen Text gegriffen, weil er das getan hat, wozu sie aufruft oder wozu sie sich selber ermutigen möchte. Freiwillig werden, ich traue mich. Er hat sich getraut, er war mutig. Berthold Auerbach, ein liberaler Schriftsteller, kämpferischer Humanist, Jude, als Moses Baruch Auerbach 1812 in Baden-Württemberg am Neckar in Norderstetten geboren, als Kind eines jüdischen Kaufmanns. Und er hat wollte eigentlich Rabbiner werden, hat in Tübingen studiert, Jura, jüdische Theologie, um dann, wie gesagt, Rabbi zu werden und war politisch enorm interessiert und engagiert und das war eigentlich gar nicht anders denkbar oder häufig nicht anders denkbar in Deutschland im 19. Jahrhundert im Vormärz sozusagen. Er hat sich in Tübingen relativ früh der verbotenen Burschenschaft Germania angeschlossen und anders als das, was man heute mit Studentenverbindungen und Burschenschaften assoziiert, waren das früher sozusagen Zusammenkünfte liberal denkender Demokraten, die sich gegen sozusagen die Reconquista in Deutschland gewendet haben. Also 1815 Wiener Kongress, die Neuordnung nach Napoleon und sozusagen diese Kleinstaaterei, die dann in den deutschen Ländern wieder Fuß fasste und der Versuch, die Monarchie zu halten. Und dagegen hat man sich dann aufgelehnt und eine der großen sozusagen dort, wo das brodelte, war bei den Studenten und in den Burschenschaften und Verbindungen. Die Germania war verboten. Und der Druck wuchs dann. 1833 ist er dann nach München gegangen ist dann aber verhaftet worden wegen staatsfeindlicher Umtriebe. Durfte dann zwar in Heidelberg ein bisschen weiter studieren, war aber dann auch 2,5 Monate in Festungshaft. Das hat ihn viel gekostet. Unter anderem durfte er dann eben auch nicht mehr ins Rabbineramt wechseln und blieb freier Schriftsteller, aber ein ausgesprochen erfolgreicher. Insofern ist es schade, dass sein Name fast vergessen ist, Berthold Auerbach, weil er ein gefeierter Autor war in Weimar, in Leipzig. Mark Twain kannte ihn, Tolstoi kannte ihn, er ist übersetzt worden auch. Verrückt eigentlich, dass man kaum noch Texte von ihm erinnert. Dann seine große Liebe geheiratet, Auguste Schreiber in Breslau, die im Kindsbett bei der Geburt des Sohnes gestorben ist. Und Berthold Auerbach hat 1848 auch an den Verhandlungen zum Vorparlament in Frankfurt teilgenommen, in der Paulskirche. Und von ihm, diesem unerschütterlichen Mann, der dann 1881 an einer schweren Lungenentzündung gestorben ist und den wachsenden Antisemitismus in Deutschland natürlich mit Grimm verfolgt hat. Er hat mal gesagt, das möchte ich hier noch sagen, bevor ich zu seinem Gedicht komme, wunderschöner Satz von ihm, es ist eine schwere Aufgabe, ein Deutscher und ein deutscher Schriftsteller zu sein und noch dazu ein Jude. Mhm. Und von ihm stammt ein Text oder ein Gedicht, in dem er nachdenkt über Kraft und Mut, die er gebraucht hat, nach der sich Carola Mosbach vielleicht auch sehnt oder die sie auch empfindet oder hat, wenn sie diese Widerstandserklärung herausgibt oder proklamiert oder schreibt. Von ihm stammt der Text, der Unterschied zwischen Kraft und Mut, und der geht so. Man braucht Kraft, um stark zu sein, aber man muss Mut haben, um höflich zu sein. Man braucht Kraft, um sich zu verteidigen, aber man muss Mut haben, um Vertrauen zu haben. Man braucht Kraft, um einen Kampf zu gewinnen, aber man muss Mut haben, um sich zu ergeben. Man braucht Kraft, um Recht zu haben, aber man muss Mut haben, um zu zweifeln. Man braucht Kraft, um stabil zu bleiben, aber man braucht Mut, um aufrichtig zu bleiben. Man braucht Kraft, um seine eigenen Fehler zu verbergen, aber man braucht Mut, um dieselben einzugestehen. Man braucht Kraft, um das Unrecht zu ertragen, aber man braucht Mut, um dasselbe zu beenden. Man braucht Kraft, um alleine zu bleiben, aber man braucht Mut, um Hilfe zu bitten. Man braucht Kraft zum Lieben, Aber man braucht Mut, um geliebt zu werden. Man braucht Kraft, um zu überleben. Aber man braucht Mut zum Leben. Berthold Auerbach.
Ein starker Text, Susanne, ein ganz ungewöhnlicher Text in dieser fast puristischen Form, ne?
Mhm.
Und darin aber auch sowas wie so eine Erklärung,
genau.
Oder so eine, also es ist ein ganz anderer Sound und doch ganz nah dran. Ist das, was dich aufgerufen hat hier?
Beides, ja, genau. Es ist, zum einen finde ich auch, es ist also auch proklamatorisch, es sind eben auch, wie jeder einzelne Vers oder Satz ist ja ein Aphorismus, den kann man ja irgendwo hinstellen. aber ich empfinde eben auch, also dieses Ringen um Mut und ich traue mich, ja, ich brauche die Kraft und den Mut, um auf Luft zu bauen. Das hat mich so fasziniert. Das ist zum einen dieser programmatorische Charakter, zum anderen aber auch dieses Nachdenken über den Unterschied zwischen einer reinen Kraftanstrengung und einem mutigen Schritt und einem und dem eigentlichen Mut. Das hat mich sehr fasziniert und ich glaube, das passt gut zu diesem Text, zu dieser Widerständigkeit von Carola Mosbach.
Das finde ich auch. Also
ja, aber das ist der Grund, warum ich es dazu stellte. Ja.
Eine Sammlung von Aphorismen, sagst du, das passt. Du könntest jeden ausschneiden.
Ja, genau.
Und auf eine Postkarte bammeln. Mhm. Irgendwie. Aber in dieser Wiederholung, das ist ja fast so ein Staccato,
genau.
Das immer wieder kommt, kriegt er nochmal eine eigene Dichte. Sehr stark finde ich das Aber.
Mhm.
Mit dem die jeweils zweite Zeile beginnt. Man braucht Kraft, um stark zu sein, aber man muss Mut haben, um höflich zu sein. Aber, also das ist nicht notwendig, ein Aber, es könnte auch ein Und sein. Also, dass diese beiden Gedanken sich so nebeneinander legen. Durch das Aber hat aber die Zeile zum Mut immer etwas von einem Stachel gegen die Zeile der Kraft, oder?
Ja, also es ist ein Nachdenken und es ist ein klares Unterscheiden zwischen Kraft und Mut. Also er sagt, also es ist fast ein Gegensatz, ja. Also das ist eine Differenz, ein klarer Unterschied zwischen Kraft haben und mutig sein.
Mhm.
Und was das für ihn bedeutet, das versucht er hier durchzudeklinieren in ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen. Auf der Ebene des Kampfes, ja, man braucht Kraft, um einen Kampf zu gewinnen, man braucht Kraft, um sich zu verteidigen, man braucht Kraft, um stark zu sein. Aber dann eben, wenn man mal die ersten drei Sätze nimmt, aber dann eben braucht man muss Mut haben, um höflich zu sein, um sich ergeben zu können, um Vertrauen zu haben, um eine gewisse Durchlässigkeit zu zeigen. Ja, also um nochmal nach oben zu gehen zu Carola Mosbach, die Siegertypen, die sich immer nur glatt zeigen, diese Fassade, dafür braucht man Kraft. Aber sie zur Seite zu legen, dafür braucht man Mut. Und das ist, das finde ich, das macht Berthold Auerbach mit diesem Text nochmal so klar, was der, ich kann mich an etwas festkrallen, ja, mit Kraft. Aber loszulassen, das ist der eigentlich mutige Schritt. Und dieser Unterschied zwischen Kraft und Mut, den dekliniert er hier so wunderbar durch. Man braucht Kraft, um seine eigenen Fehler zu verbergen, ja. Aber Mut, um sie einzugestehen. Man kann ertragen etwas, aber es zu beenden, das ist ein mutiger Schritt. Und ich finde das so wunderbar, also sich das nochmal so zu vergegenwärtigen, diesen Unterschied zwischen Kraft, die ja zehrend ist, und Mut, also ein Mut, der uns letztlich Kraft geben kann, ja. Das gefällt mir extrem gut in diesen Zeiten, mir solche Gedanken nochmal zu machen.
Mhm. Ganz stark. Mhm. Also diese Unterscheidung,
ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie in den Begriffen wirklich so eindeutig liegt, wie es dieser Text jetzt deutlich macht, dass Kraft und Mut sich so gegenüberstehen. Aber in den Beispielen, die er bringt, ist es eklatant. Mhm. Und genau. Du sagst, das finde ich gut, der Mutaspekt ist der, so eine gewisse Durchlässigkeit oder ein, ja, also das Risiko des Porösen einzugehen. Zugleich aber auch, finde ich, sind das Aspekte, die Räume weit machen.
Ja.
Während diese Kraftaspekte oft was Enges, was Festhaltendes, Klammerndes,
genau.
Und auch Einsames haben. Und es geht nicht ganz auf, aber so in so einer Grundlinie. Mhm. Recht haben braucht Kraft, aber so. Und der Mut kommt so ungemein lebensförderlich daher.
Genau.
Aber auch in diesem Porösen, das du angesprochen hast. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsklammer zu, ich will dem schönen Schein nicht
genau
trauen.
Ich finde schon, ja. Ich finde, dass er, also ob ich da jetzt mitgehe, dass es wirklich so einen großen Unterschied gibt in diesen beiden Ausdrücken. Man kann, es ist immer eine Definitionsfrage, das weiß ich gar nicht. Aber so wie er das für mich beschreibt und wie er darüber nachdenkt, kann ich ihm gut folgen und finde auch, dass es für mich sozusagen den Text von Carola Moosbach in einer wunderbaren Art und Weise aufnimmt und ein bisschen für mich nochmal erläutert. Ja, für mich ist das, gehören diese beiden, wenn sie so beieinander stehen, machen sie die Sache rund für mich.
Ja.
Und das, das gefällt mir sehr schön. Und dann eben auch mit den letzten, mit dem allerletzten Hinweis, man braucht Kraft, um zu überleben, aber man braucht Mut zum Leben. Ich will auf Luft bauen. Das ist ein mutiger Schritt.
Ja.
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 Und
wir kennen auch Carola Moosbach als eine, die schon vollkommen damit beschäftigt ist, zu sagen, ich brauche Kraft, um zu überleben.
Ja, absolut,
so.
Genau.
Und das, also das halte mal keiner für gering, was das bedeutet, ums Überleben zu kämpfen und das auch hinzukriegen. Aber das Leben braucht Mut. Also diese, das ist einfach noch einmal eine andere Dimension, eine andere Weite. Ich mag das sehr, sehr, sehr. Vielen Dank, dass du das mitgebracht
sehr,
hast.
Sehr, sehr gerne.
Toll.
Was hast du dazu gestellt?
Einen Vers aus dem 4. Buch Mose, Numeri, Kapitel 13. Seid mutig und bringt von den Früchten des Landes. Und es greift dieses Mutwort auf und es braucht ein bisschen Kontext, dieser Vers. Da werden Kundschafter losgeschickt vom Volk Israel in das gelobte Land und sollen mal gucken, wie es da so ist. Und es gibt dieses berühmte Bildmotiv, das kennst du, wie die Kundschafter zurückkommen. Die haben so ein Holz auf den Schultern und dazwischen hängt eine riesige Traube.
Ja.
Also da. Und so toll ist es dann. Also sie sollen jetzt hin und die Früchte des Landes bringen und sollen mutig sein. Und das, finde ich, verbindet dieses Versprechen, das in dem Mut liegt, dass da was Großes zu finden, etwas Weites, Hoffnungsvolles zu finden ist.
Sehr, sehr schön. Wunderbar. Dann lese ich noch einmal diese Betrachtung als Gedichtform von Kraft und Mut. Der Unterschied zwischen Kraft und Mut. Man braucht Kraft, um stark zu sein. Aber man muss Mut haben, um höflich zu sein. Man braucht Kraft, um sich zu verteidigen, aber man muss Mut haben, um Vertrauen zu haben. Man braucht Kraft, um einen Kampf zu gewinnen, aber man muss Mut haben, um sich zu ergeben. Man braucht Kraft, um Recht zu haben, aber man muss Mut haben, um zu zweifeln. Man braucht Kraft, um stabil zu bleiben, aber man braucht Mut, um aufrichtig zu bleiben. Man braucht Kraft, um seine eigenen Fehler zu verbergen, aber man braucht Mut, um dieselben einzugestehen. Man braucht Kraft, um das Unrecht zu ertragen, aber man braucht Mut, um dasselbe zu beenden. Man braucht Kraft, um alleine zu bleiben, aber man braucht Mut, um Hilfe zu bitten. Man braucht Kraft zum Lieben, aber man braucht Mut, um geliebt zu werden. Man braucht Kraft, um zu überleben, aber man braucht Mut zum Leben. Seufzt.
Ja, seufzt von klebrigem Gift und dem Mut zum Leben. Nennen wir diese Folge mit diesen beiden besonderen Gedichten. Ich bin gespannt, was das in euch auslöst. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Wenn ihr einen Verlag für Postkarten habt, habt ihr bestimmt sowieso mitgeschrieben, weil das hier ist viel, was man darauf schreibt, oder?
Ja, findest du das? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber ja, seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Mailadresse und schön, wenn ihr uns mal notiert, was euch dazu durchs Herz geht. Danke dir für das Gedicht. Das war ganz fein. Kommende Woche ist Ostern, da freue ich mich schon drauf.
Ich freue mich
auch
sehr.
Da wollen wir wieder zwei Gedichte zeigen.
Unbedingt.
Die werden schön.
Die werden schön. Bleibt dabei. Ich freue mich sehr. Und ja, bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.